Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen Mann begrüßen wollen, der richtig was vorhat. Und es ist gut, dass endlich mal wieder einer was vorhat in diesem Land. Zusammen mit Friedrich Merz will er jetzt, muss er jetzt Deutschland retten. Das hat er hier schon mehrfach zu Protokoll gegeben. Aber seit heute wissen wir endlich, wie er das machen will. In allen zentralen Politikbereichen, sagt er, Wirtschaft, Energie, Migration, wollen wir eine komplette Politikwende. Aber wie genau soll das gehen, wollen wir ihn fragen. Wir müssen ihn aber auch fragen, wie er dieses verbale Schlammcatchen gestern im Bundestag erlebt hat und ob er seinen Chef noch Friedrich nennt, während andere mittlerweile auf Kosenamen zurückgreifen. Herzlich willkommen, Thorsten Frey. Freue mich sehr. Die Vertrauensfrage, sagt auch diese Frau, ist gestern zu einer richtigen Wahlkampfschlacht eskaliert. Intime Kennerin der deutschen Politik, die sagt, wir werden in den nächsten Wochen eine sehr harte Auseinandersetzung zwischen CDU und SPD insbesondere erleben. Eine Polarisierung, wie es sie in Deutschland lange nicht gegeben hat. Sie sagt aber auch, seit langer Zeit, und das finde ich ist eine gute Nachricht, gibt es in der Mitte endlich mal wieder eine echte Wahl, eine echte Alternative zwischen zwei doch sehr unterschiedlichen Konzepten. Herzlich willkommen, Eva Quadbeck. Freue mich sehr. Die Frage ist nur, und da kommt dieser Mann ins Spiel, die Frage ist, wer soll all das bezahlen? Einer der führenden Ökonomen des Landes, der es ähnlich sagt wie Frau Quadbeck, die der Meinung ist, dass die vielen Wahlversprechen der Union nicht so richtig seriös gegengerechnet sind. Er drückt es so aus, dieses CDU-Programm reißt eine 100-Milliarden-Lücke im Haushalt. Und er sagt, eher gewinnt der VfL Bochum die Champions League, als dass dieses Programm irgendwann mal aufgeht. Was ist das Problem? Und was sagt er zu den vielen Milliarden, die die anderen auch alle demnächst ausgeben wollen? Oder anders gefragt, warum geht Politikern eigentlich immer das Geld anderer Leute aus? Das fragen wir Jens Südekum. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und ich freue mich ganz persönlich, dass dieser Mann mal leibhaftig und glücklicherweise wohlbehalten in diesem Studio sitzt. Kriegsreporter, sehr geschätzter Kollege von der FAZ, der uns in den vergangenen Wochen immer wieder aus dem Libanon zugeschaltet war, während dort die Bomben flogen. Und der jetzt gerade, und da sehen wir einen Teil dieser wirklich ergreifenden Bilder aus Syrien zurückkommt, nach einem welthistorischen Ereignis. Und der sagt, mein allererster Eindruck nach dem Überqueren der Grenze war, da wird schon wieder relativ viel geballert. Oder, um einen sehr, sehr schönen Satz aus seiner Reportage zu zitieren, Schüsse und Küsse liegen in diesen Tagen ebenso eng beieinander in Syrien wie Hoffnung und Horror. Herzlich willkommen, Christoph Erhardt. Freue mich sehr. Schönen guten Abend. Ja, Herr Frey, was war das gestern eigentlich im Bundestag? War das ein historischer Moment, Vertrauensfrage, oder war es einfach eine harte Wahlkampfschlacht?
Ich glaube, es war beides. Es war zum einen ein historischer Moment, weil wieder eine Kanzlerschaft mit einer Vertrauensfrage zu Ende geht. Das war bisher bei allen sozialdemokratischen Bundeskanzlern in der Geschichte der Bundesrepublik der Fall. Aber es war vor allen Dingen eine Verlängerung des Wahlkampfs in den Plenarsaal.
Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wie kann es sein, dass in so einem Moment diese Vertrauensfrage, da geht's ja um was, spielt dann plötzlich keine Rolle mehr?
Nein, der Bundeskanzler, der ja als erster gesprochen hat, der sozusagen begründet hat, warum er die Vertrauensfrage stellt im Parlament, der hat einen Ton angeschlagen, der sehr eigentümlich und auch sehr unernsthaft war, so würde ich das sagen. Und dass das Konsequenzen hat für alle nachfolgenden Redner, ist doch klar. Wenn Sie sich mal überlegen, wie er beispielsweise den FDP-Vorsitzenden Lindner angegriffen hat, wie er ihm mangelnde sittliche Reife unterstellt hat, da muss man sagen, dass so etwas nicht unbeantwortet bleibt. Mhm. Das dürfte doch eigentlich klar sein, oder?
Und wie fanden Sie Ihren Chef?
Ich finde, er hat eine super Rede gehalten.
Klar fanden Sie das, aber jetzt wirklich? Also wie fanden Sie es wirklich?
Natürlich.
Wie fanden Sie diesen komischen Moment, den es da später gegeben hat, als er aus einer internen Sitzung ausplauderte, von der er offensichtlich nicht wirklich aus erster Hand was wissen konnte, die er aber zum Besten gibt, obwohl man sowas eigentlich aus internen Sitzungen ja gar nicht preisgibt? Wie fanden Sie das, so etwas plötzlich öffentlich zu machen?
Ja, er hat ja im Grunde genommen nur etwas beschrieben, was jeder wissen kann. Wir haben ja große außenpolitische Herausforderungen in Europa und da spielt der Bundeskanzler keine zentrale Rolle. Und umgekehrt bindet er auch die Nachbarn, ob das jetzt Frankreich ist, ob das Polen ist oder Großbritannien, eben nicht so ein, wie es notwendig wäre in dieser
darum
Situation.
Darum ging es ja nicht.
Und das ist sozusagen ein Synonym.
Stilfrage. Sie sagten gerade, da ist so ein Ton angeschlagen worden, der hatte so was Selbstgerechtes, so verstehe ich Sie, vom Kanzler. Und ich würde dem gar nicht widersprechen. Aber das andere, wie fanden Sie das?
Ich fand das in der Situation absolut in Ordnung. Ich bin ja dabei gesessen, ich habe das gehört. Ich fand das insgesamt sehr schlüssig, sehr richtig. Er hat den Finger in die Wunde gelegt und er hat vor allen Dingen auch Vorschläge gemacht,
wie man es besser macht. Aber macht man das Zitieren aus so einer Situation, die man nur vom Hörensagen kennt, die hinter verschlossenen Türen stattfindet?
Also jeder weiß, dass es solche Situationen gibt. Die hat es ja sogar schon öffentlich gegeben. Insofern fand ich das jetzt wirklich nichts Besonderes. Ja.
Frau Quadbeck, bevor wir das gleich sehen, es war eine sehr interessante Szene, die dann auch noch mal Nachspiel hatte, später im Heute-Journal.
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dieser Sitzung. Die Rede von Scholz, so wie er gegenüber Lindner aufgetreten ist, das fand ich auch nicht in Ordnung. Aber normalerweise rühmt sich die Union ja nicht dessen, dass sie der SPD alles nachmacht. Also Friedrich Merz hätte doch die Chance gehabt, sich im Tonfall abzusetzen und sich im Gegensatz zu dem wahlkämpfenden, um sich schlagenden Kanzler wirklich staatsmännisch aufzutreten. Hat er nicht aus meiner Sicht. Nämlich genau, dass er, ohne dass er von dieser Szene wirklich Kenntnis hat, weil er ist ja da in Europa nicht auf dem Parkett, hat er diese Szene aufgegriffen, hat sie nacherzählt und hat dann gesagt, es sei zum Fremdschämen. Ich fand das völlig daneben, weil Fremdschämen ist überhaupt gar keine politische Kategorie. Und es ist ja richtig, dass Scholz auf europäischem Parkett keine gute Figur macht und dass Scholz auch nicht genug getan hat, um Europa zusammenzuhalten, genug getan hat für das Weimarer Dreieck, für die deutsch-französische Freundschaft. In all diese Finger hätte Merz total elegant mit staatsmännischer Geste seinen Finger legen können in all diese Wunden. Und dann lässt er sich eben verleiten, nachdem der Scholz so emotional war, selber über dieses Stöckchen zu springen. Das halte ich für nicht klug. Und das sorgt auch genau dafür, dass sich das Publikum echt mit Grausen abwendet.
Ja, also das habe ich wirklich ganz anders empfunden. Sicherlich aus einer anderen Perspektive, aber...
Bevor wir das gleich noch mal kurz diskutieren, ein bisschen Politgossip am Anfang, was muss auch mal sein, bevor wir dann wirklich inhaltlich werden. Wir schauen einmal kurz rein und insbesondere auf das Nachspiel, das dann am späten Abend folgte. Bitte schön.
Herr Bundeskanzler, ich erspare Ihnen mal wiederzugeben, was die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in ihrer Abwesenheit über Sie sagen. Eine der Staats- und Regierungschefs aus den kleineren Ländern in der Europäischen Union kam beim vorletzten Mal zu Ihnen, nachdem Sie da stundenlang mit verschränkten Armen schweigend im Europäischen Rat gesessen haben. Und er hat ihm gesagt, und das haben andere mitgehört, Olaf, sag doch mal was. Und was war Ihre Antwort darauf, Herr Bundeskanzler, mit verschränkten Armen? Nö, du hast ja auch nichts gesagt. Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland.
Was ist schlimmer, dass es so gewesen sein könnte oder dass Friedrich Merz so etwas ausplaudert?
Fritze Merz erzählt gern Thünkram. Und das wird ja nicht die einzige Sache sein, wo er sich so verhält. Es gibt noch viele, die ja schon, das hat es schon oft gezeigt und wird es auch noch im Wahlkampf oft zeigen. Die Bürger werden sich ihren Reim darauf machen.
Ich verbitte mir das, dass der Herr Bundeskanzler mich in dieser Art und Weise ihr persönlich bezeichnet und angreift.
Also es ist
hat
auf
man
einem total
so
niedrigen
noch
Niveau.
Verächtlich machen, petzen,
genau, es ist
zurückkeilen.
Es ist auf einem unfassbar niedrigen Niveau. Und es gibt ja zwei Wahlprogramme, die sich unterscheiden. Und die beiden könnten sich ja politisch-analytisch begegnen und das auf eine Art und Weise erklären, dass vielleicht die wählende Bevölkerung dem einfach auch folgen kann und dann ihre aufgeklärte Entscheidung treffen. Aber wenn Politiker sich so auseinandersetzen, dann zerstören sie auch die politische Debattenkultur, also die Reaktion vom Kanzler, ne, mit dieser Verballhornung des Vornamens. Das können Satiriker machen, nur wenn
das
sich
macht
die
man
Politik
einfach nicht. Man macht keine erste Regel, man macht keine Witze mit Namen,
und
Übernamen.
Und wenn
macht
sich
man,
die Politik selber zu Realsatire macht, dann ist das wirklich schlecht. Und dann sorgen sie auch dafür, dass sie selber in der Anerkennung absolut sinken, in der öffentlichen Anerkennung. Und ja, das stärkt dann am Ende im Zweifelsfall wieder die politischen Ränder, die auch so agieren.
Naja, dem wir dann unterstellen, dass sie genau diese Sprache sprechen.
Ja, und dass sie, also das war ja auch das Problem der Ampel immer, die sich gegenseitig so schlecht gemacht hat, bis die Bevölkerung irgendwann geglaubt hat, dass die Ampel genauso schlecht ist. Und das machen jetzt eben Merz und Scholz
Ich finde, das kann man nicht gleichsetzen. Also doch. Nein, Friedrich Merz hat doch überhaupt nicht diese Wortwahl verwendet, die der Bundeskanzler verwendet.
Ja, der das hat aus einer internen Sitzung gepetzt.
Nein, er hat nicht aus einer internen Sitzung gepetzt. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen,
er war ja noch nicht mal dabei.
Beim Europäischen Rat ist er nicht dabei. Aber er ist natürlich in engem Kontakt mit den europäischen Staats- und Regierungschefs.
Aber Herr Frey, Sie sind einer der mächtigsten Politiker dieses Landes, Herr Frey. Ja. Sie wissen so viele Geschichten, die Sie hier jetzt zum Besten geben könnten, und Sie würden es nie tun. Und Friedrich Merz, ehrlich gesagt, macht das eigentlich auch nicht. Deswegen ist dieser neue Sound, der da drin ist, und das, was Eva Quadbeck sagt, da gibt es eine Härte in der Auseinandersetzung, die ja auch nichts mehr mit Inhalten zu tun hat. Also ich finde, das ist jetzt hier nicht so tun, als wäre das normal. Nein, normal ist das nicht.
Es ist doch ein Synonym für eine Situation, unter der wir auch als Land leiden. Nämlich, dass die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union eben keine kraftvolle Rolle einnimmt.
Nicht das Thema.
Sondern, dass der Bundeskanzler eben in wesentlichen Fragen, die auch unsere Sicherheit...
Das ist eine reine Stilfrage.
Das muss er kritisieren. Also das ist auch die Aufgabe des Oppositionsführers, genau diese Dinge aufzudecken. Aber wenn das dann im Tonfall gleichermaßen schmutzig und albern ist, dann finde ich das nicht angemessen für die politische Auseinandersetzung. Ja, vielleicht sind Sie schon etwas schmerzfreier als ich.
Es ist ja gut, dass es mal ein bisschen rustikal zur Sache geht. Aber wenn es dann am Ende so ausartet, dass es tatsächlich albern und irgendwie auch bösartig ist, dann ist es seltsam. Herr Südekum, Sie, nicht als Ökonom, als Bürger dieses Landes, SPD-Mitglied, unschwer an der Krawatte zu erkennen. Ich will das nur öffentlich machen, weil es auch nicht ganz unwichtig ist heute Abend. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, also erstmal stimmt's. Ich bin kurz im Abitur in die SPD eingetreten. Ja,
das stimmt
schon.
Aber das darf man alles. Das ist alles in Ordnung.
Aber heute Abend sitze ich als Ökonom hier. Aber ich meine, auf die Frage, ich habe bloß da gesehen, die beiden, die mögen sich wirklich nicht. Also es ist ja oft so in der Politik, dass auf offener Bühne sehr hart gestritten wird und dann, wenn die Kameras aus sind, dann versteht man sich eigentlich ganz gut.
Gehen wir erstmal ein Bierchen trinken.
Aber bei den beiden würde ich sagen, da ist es echt.
Ja. Wie nehmen Sie das wahr als Bürger? Ist das ein neuer Sound?
Ich interessiere mich mehr wirklich für die analytischen Unterschiede der Wahlprogramme. Also was haben die Parteien wirklich anzubieten? Wo unterscheiden sie sich? Und es gibt Unterschiede. Hat Frau Quadbeck ja schon gesagt, da kommen wir auch heute drauf. Diese Stilfragen sind für mich erstmal zweitrangig, aber ich sag mal so, diesen Sound, den wir gerade gehört haben, auf den kann ich eigentlich gut verzichten im Bundestag.
Vielleicht hören wir mal rein, wie diese Debatte insgesamt so gelaufen ist. Da hat sich, ich sag mal, keiner so richtig mit Ruhm bekleckert. Bitte schön.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land. Verantwortung, die über das eigene Parteiprogramm, die eigenen Wählerinnen und Wähler hinausgeht. Und damit meine ich nicht nur die wochenlange Sabotage der eigenen Regierung durch die Freien Demokraten. Die Wahrheit über dieses Schauspiel ist inzwischen ans Licht gekommen. So etwas schadet nicht nur dem Ansehen einer Regierung, sondern dem Ansehen der Demokratie insgesamt. Das ist der Schaden, den dieses Schauspiel angerichtet hat. Diesen Schaden bedauere ich zutiefst.
Herr Bundeskanzler, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit, was Sie hier gemacht haben. Sie haben mit der FDP 3 Jahre lang zusammen regiert. Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen.
Im Grunde seit 3-4 Tagen, wo Ihr Wahlprogramm da ist, müssen Sie sich nicht mit uns, sondern mit der Realität beschäftigen. Und den Realitätscheck haben Sie noch nicht mal am Wochenende bestanden. Das muss man so klar sagen, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Soldatinnen und alle Soldaten, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, gut hingehört. Die Vorschläge der Union sind nicht gegenfinanziert. Sie können das alles vergessen. Glauben Sie ihnen kein Wort. Nichts davon kann kommen.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Strukturkrise unserer Wirtschaft lange bis in dieses Jahr hinein geleugnet. Und danach hat er sich der notwendigen Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik verweigert.
Deshalb hat er kein Vertrauen mehr verdient. Der Prinz Karneval, der kann am Rosenmontag Kamelle verteilen, um populär zu werden. Aber die Bundesrepublik Deutschland darf so nicht regiert werden.
Jetzt mal ganz Schulhofschlägerei, ne?
Nein, ich würde das jetzt nicht
dramatisieren. Geht das jetzt in den nächsten Wochen so weiter?
Ja, die Befürchtung muss man haben, dass das so weitergeht. Ja,
das stimmt. Eine Befürchtung ist
ja natürlich, also die Tonalität, die war schon sehr eigen, das muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, man muss auch die Koordinaten im Blick behalten. Also wäre das jetzt Wehner gewesen, hätte man gesagt, ja super. Ja. Und wenn man auf alte Zeiten rekurriert, dann sagt man das häufig. Jetzt geht's hier halt mal zur Sache, jetzt wird da zugespitzt. Da sollte man auch Ton und Kontenance wahren, das ist vollkommen richtig, aber man darf auch zuspitzen in der politischen Debatte und man darf auch Inhalte und Sachverhalte so klarstellen, dass sie sozusagen für jeden offensichtlich
aber
sind.
Aber was echt daran nervt, ist, dass jeder sich einzeln hinstellt und immer sich über die Grenzüberschreitungen, die verbalen Grenzüberschreitungen des jeweiligen politischen Gegners fürchterlich empört, um danach selbiges zu tun. Das kommt dann auch wirklich sehr als Doppelmoral an. Also ich finde, man muss da einfach auch eine Linie haben. Klar, wenn man jemand ist, der einfach immer rumholzt, dann austeilen und einstecken. Aber dieses permanente sich empören über den anderen und dann das Gleiche tun, so das Motto, wenn schon Moral, dann doppelt.
Ja, also das ist sicherlich eine Stilfrage. Ich finde, eine gewisse Robustheit darf durchaus dazukommen und das gehört ja auch zu einer lebendigen demokratischen Debatte dazu. Also das ist so und das ist dann auch...
Haben Sie glauben das selber nicht, ne, was Sie da sagen, oder?
Doch, natürlich. Also ich beteilige mich ja hin und wieder auch an solchen Parlamentsdebatten.
Äußere
mich klar.
Sie äußern sich klar, aber so habe ich das noch nicht gehört. Haben Sie nicht Angst, dass Sie da auf einen Taschenspielertrick von Scholz in Wahrheit reinfallen? Sie haben es gerade gesagt, der setzt den Ton, der provoziert. Und Friedrich Merz hat diese tendenziell eher kurze Zündschnur. Und dann kann mal so ein Satz rausrutschen, der vielleicht gar nicht so gemeint war.
Ja,
du weißt, dass das die große Angst der Strategen in der Union
ist? Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Nein.
Friedrich Merz ist ein exzellenter Redner und da muss man überhaupt keine Angst und keine Befürchtung haben. Ganz im Gegenteil.
Der haut ja auch mal einen raus.
Ja, aber er ist eben authentisch. Das ist ja in Ordnung. Und ich glaube, das schätzen die Menschen an ihm auch, dass er da nicht gestanzt redet, sondern dass er sehr authentisch und klar ist.
Frau Quadbeck. Strategie, ist das Strategie, was wir da sehen?
Ich glaube, dass, also Friedrich Merz, man sieht ja immer wieder, dass er sich dann auch phasenweise diszipliniert und dann auch sehr sachlich, sehr ruhig argumentiert. Und aber es ist genauso, wenn er provoziert wird, dann ist es häufig so, dass er eben spontan Dinge sagt, die einfach auch aus dieser staatsmännischen Rolle, aus diesem staatsmännischen Nimbus, den er sich gerne geben würde, komplett herausfällt. Und natürlich macht einem das auch Sorgen, wie würde er dann zum Beispiel auf internationalem Parkett als Bundeskanzler auftreten, wenn dann eben auch jemand anderes da ist, der ihn in dieser Art und Weise
provoziert. Das ist das, was Scholz bezeichnet, provoziert. Dieses Bild zu malen des Mannes, der sich nicht unter Kontrolle
genauso,
hat.
Genau so. Das ist auch die Strategie der SPD im Wahlkampf.
Der Fritze mit dem Tünkram, der sich nicht in Ordnung hat, der Taurus schickt und der Europa in einen Nuklearkrieg hineinzieht.
Aber das ist ja
auch eine perfide Nummer, ne?
Das ist auf jeden Fall die Strategie der SPD, Merz so aussehen zu lassen, dass er als Staatsmann nicht funktioniert und dass am Ende die Leute sagen, lieber der Scholz mit seinen Fehlern, als auf den Merz zu setzen, wo wir nicht ganz genau wissen, wie er agiert, wenn er dann mal Bundeskanzler ist. Das ist die Strategie der SPD und sie geht gerade auf.
Das würde ich nicht sagen.
Wie reden Sie denn mit ihm darüber, mit Friedrich Merz? Würden Sie ihm sagen, Friedrich, lass dich nicht provozieren?
Nein, aber wenn man jetzt mal sich anschaut, nach dem Zusammenbruch der Ampel am 6. November hat der Bundeskanzler eine Regierungserklärung gehalten. Und das war im Grunde genommen schon eine Wahlkampfrede. Und da hat er drei Punkte intoniert und das hat man im weiteren Verlauf, glaube ich, sehr schön sehen können. Das war der Friedenskanzler, das war der Rentenkanzler und das war Angriff gegen Friedrich Merz, ganz persönlich. Und das hat er jetzt hier nochmal fortgesetzt. Das scheinen die drei Wahlkampfschlager der SPD zu sein. Darauf müssen wir uns einstellen, damit müssen wir umgehen. Aber wir tun das, indem wir unsere Argumente in den Vordergrund rücken.
Über die Argumente werden wir auch gleich noch mal reden, ob sie da möglicherweise auch in eine Falle laufen. Was ich bemerkenswert fand, ist, Frau Quadbeck, was man da eigentlich sieht, da bereitet auch jemand was vor. Friedrich Merz, der sich sozusagen empört darüber, wie die böse SPD über die FDP redet. Mhm. Im Grunde sieht man da diese drei Lager, die sich da bilden. Union und FDP. Man sieht Grüne und SPD und dann hast du noch AfD und BSW.
Die politischen Ränder.
So, das ist eigentlich das, was sich da abzeichnet. Mhm. Was passiert da gerade?
Ja, also wir haben tatsächlich seit langem mal wieder, dass nicht die politische Mitte so als dicker Kloß, ja, in der Gesellschaft sitzt und alle irgendwie auch Mitte sein wollen, weil sie glauben, dass sie in der Mitte die Wahl gewinnen können, sondern die Union fährt die Strategie, dass sie sagt, die Leute, die haben den Papp echt auf mit der Ampel und die wollen jetzt eine andere Politik und setzen mit Merz eben auch ganz glasklar, wenn man das Programm liest, das ist konservativ, das ist wirtschaftsliberal, also das ist so die CDU, wie sie vor Merkel war. In ihrer Ausrichtung und intoniert das eben mit einer scharfen Rhetorik, um zu sagen, hier, das ist das Gegenangebot zu Rot-Grün. Mhm. Und es ist ja auch durchaus so, dass Union und FDP auch während der Ampelzeit Kontakt miteinander gehalten haben. Das ist kein großes Geheimnis. Es gibt da verschiedene Gesprächskreise und auch Lindner hat intensiv Kontakte in die Union gepflegt. Und natürlich gab es, bevor das D-Day-Papier bekannt wurde, gab es die heimliche Hoffnung, dass die Union vielleicht so stark werden würde und die FDP über die 5%-Hürde kommt, dass man vielleicht sogar schwarz-gelb machen könnte. Die Hoffnung ist auch in der Union zusammengefallen, weil man eben meint, dass die FDP nicht stark genug wird, dass das zu reißen ist. Und auch die Umfragewerte der Union sind ja aktuell nicht danach, dass das klappen könnte. Aber es ist tatsächlich ein Wahlkampf, in dem sich auch die Bürgerinnen und Bürger werden entscheiden möchten, möchte ich das eine Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell oder möchte ich das andere haben? Mhm. Und im Moment sieht es eben danach aus, als würde die Union das gewinnen. Also nach den Umfragewerten aktuell.
Lass uns das doch mal anschauen, Herr Frey. Jetzt wirklich mal inhaltlich werdend. Die Grünen, wie finden Sie die Grünen eigentlich so?
Sie haben mich ja vorhin mal zitiert, dass wir eine grundlegende Politikwende brauchen in den zentralen Bereichen der Wirtschaft, der Energie, der Arbeitsmarkt, der Migrationspolitik. Und für genau diese Dinge tragen die Grünen eine besondere Verantwortung. Mhm. Robert Habeck ist der Wirtschaftsminister, er ist der Energieminister. Die Grünen sind wesentlich verantwortlich für die Migrationspolitik, die wir heute haben und mit der etwa 80% der Menschen in Deutschland unzufrieden sind. Und deswegen unser Programm, das wir heute beschlossen haben, lautet Politikwende für Deutschland. Und wir brauchen wenn wir das Vertrauen der Menschen gewinnen, einen Partner, der bereit ist, mit uns diese Politikwende zu machen. Mir fehlt ehrlicherweise das Vorstellungsvermögen, wie das mit diesen Grünen möglich sein soll.
Wer sind denn diese Grünen? Wie intonieren Sie das? Diese Grünen? Also würde es mit anderen Grünen gehen? Oder wenn Sie sagen, die Vorstellungskraft fehlt Ihnen?
Also mit Grünen,
Ihnen,
die für diese Migrationspolitik verantwortlich sind. Die für diese Energie- und Wirtschaftspolitik verantwortlich sind. Die Triebfeder eigentlich mehr noch als die SPD beim Bürgergeld waren. In dem Sinne, dass sozusagen man weitestgehend auf Sanktionen verzichtet hat und hohe Grundwerte angenommen hat und vieles andere mehr, muss man sagen, wer eine solche Politik macht, da finde ich keine Schnittmenge, die für eine Zusammenarbeit taugen könnte.
Ja, wobei, dass die Grünen stärker das Bürgergeld, so wie die Ampel es gemacht hat, beeinflusst haben als die SPD, das konnte ich jetzt aus meiner Beobachtung nicht so nachvollziehen.
Meine Beobachtung, insbesondere im Vermittlungsausschuss im Dezember 2022, da konnte man durchaus diesen Eindruck haben.
Ich glaube aber, dass die Union sich zu sehr einmauert, wenn sie meint, dass sie mit den Grünen nicht regieren kann.
Das tut sie also, ja gar nicht, Frau Quadbeck,
das ich auch,
tut
so habe ich die Frage ja nicht beantwortet. Ja, sondern ich glaube generell, dass uns das nicht hilft, wenn wir jetzt, und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand wirklich will, einen Koalitionswahlkampf zu führen. Wir haben jetzt heute unser Programm vorgestellt. Die anderen Parteien haben es auch gemacht. Wir können jetzt über Inhalte sprechen. Wir haben eine andere Idee, wie man Deutschland wieder nach vorne bringen kann. Und am Ende wird durchgezählt. Also am 23. Februar 18 Uhr, da kann man durchzählen und schauen, Was braucht man, um tatsächlich eine Mehrheit in Deutschland zu haben?
Und es könnte sein, dass Sie diesen Politikwechsel für Deutschland, wie es da hinten steht, dann doch mit den Grünen nachvollziehen.
Also wir werden jetzt 10 Wochen alles dafür tun, dass das nicht passiert.
Was nicht heißt, dass es nicht passieren kann.
Ich bin nur einer von 84 Millionen Deutschen und nur ein Wähler. Und deswegen, wir können nur tun, was wir tun können. Und das heißt Wahlkampf machen für unsere Ideen, für unsere Vorstellungen.
Und
für diesen Politikwechsel werben.
Ja, und weiß Markus Söder schon davon, dass sie es notfalls auch mit den Grünen machen?
Also das habe ich nicht gesagt. Und mit Markus Söder sind wir uns absolut einig, dass wir einen Politikwechsel...
Worin sind Sie sich genau einig?
Wir sind uns einig, dass wir einen Politikwechsel brauchen.
Und sind Sie sich auch in Bezug auf die Grünen ganz einig?
Ja, wir sind uns einig, dass wir das schaffen müssen. Weil wenn es nicht gelingt nach einer Bundestagswahl 2025, dann werden wir wahrscheinlich nicht nur als Partei, sondern unsere liberale, rechtsstaatliche Demokratie insgesamt 2029 ein Waterloo erleben. Und das müssen wir unter allen Umständen vermeiden.
Ja, das ist aber nicht die Antwort auf die Frage.
Finde ich schon.
Nein. Geht um die Frage, ob Sie es notfalls auch mit den Grünen machen.
Was heißt notfalls? Ich
gegen
finde
den erklärten nicht, Widerstand von Markus Söder.
Ich finde es erstens nicht richtig, jetzt einen Koalitionswahlkampf zu führen. Ich würde
also Sie aber schließen auch nicht, das nicht aus?
Aber ich würde jetzt auch nicht die ganze Zeit alles Mögliche ausschließen.
Ausschließen, ja. So. Und da hören wir jetzt mal Markus Söder, der schließt das ja komplett aus. Und Friedrich Merz war heute irgendwie überraschend klar in dieser Sache. Wir hören mal kurz rein.
Wer dann stattdessen über Gutscheine für Kühlschränke und Wärmepumpen schwadroniert, der kann doch nicht ernsthaft den Anspruch stellen, mit uns zusammen in eine Regierung zu gehen. Diese Frage wird doch von den Grünen selbst schon beantwortet. Die brauchen wir überhaupt nicht mehr zu beantworten.
Ja, ich habe jetzt zwar nichts zu kritisieren. Also egal.
Sie können feststellen, Markus Söder und ich sind uns einig und wir erwecken nicht nur den Eindruck, Herr Blank, dass wir uns einig sind. Wir sind uns einig in dieser Frage. Stimmt?
Ja, ja, super. So. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem. Und danke auch an Habeck für die Klarstellung seiner eigenen Positionen, weil überführt sich ja alles selbst. Im Programm ist zum Thema Auto vor allem das Tempolimit drin. Gutes Signal für die ganzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland beim Auto. Die Grünen sind einfach nicht kompetent. Punkt.
Was heißt denn das jetzt? Heißt das, Sie inszenieren das ja wie eine Comedy-Show? Und wir haben jetzt bald eine Bundestagswahl. Menschen, die jetzt zuschauen, würden gerne verstehen, wie ernsthaft das eigentlich alles ist. Und die würden auch gerne verstehen, was Sie eigentlich sagen wollen.
Die beiden sagen sehr übereinstimmend, dass wir eine völlig andere Politik für unser Land wollen, dass wir das im Übrigen auch brauchen, um wieder auf einen Wachstumspfad zurückzukommen. Und das wird mit den Grünen aller Voraussicht nach nicht gelingen.
Sie sind Jurist. Der Einschub aller Voraussicht nach war jetzt der wichtige Teil.
Naja, also so wie Sie sich heute präsentieren, wird das nicht gelingen.
Ich könnte aber das wenn Sie sich bis zum 23. Februar anders präsentieren, könnte es doch gehen.
Ja, wenn Sie bereit sind, das Gegenteil in der Wirtschaftspolitik, das Gegenteil in der Energiepolitik, das Gegenteil in der Migrationspolitik zu machen.
Was ist der ganz kritische Punkt, wo Sie sagen, das kann man mit den Grünen nicht machen?
Also ich habe ja die Politikbereiche aufgezählt, da ist es tatsächlich so. Ich könnte jetzt die Sicherheitspolitik noch ansprechen, wenn es um die entsprechenden Kompetenzen für Polizei und Sicherheitsbehörden geht. Aber die Grünen sind die Hauptverantwortlichen für die Migrationspolitik, die wir haben. Eine völlig ungesteuerte, außer Kontrolle geratene Migrationspolitik. Und das wollen die Menschen in Deutschland nicht.
Lass mal die Migrationspolitik weg, Herr Frey. Was ist das für ein Ding, das er da mit den Kühlschränken anspricht? Was ist damit genau gemeint? Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, wovon redet er?
Ja, das war ein Zitat aus einer Rede des Bundeswirtschaftsministers in einer der letzten Bundestagssitzungen. Da hat er das sozusagen als Wirtschaftsprogramm definiert. Und das eigentlich Interessante
ist... Worauf bezieht sich dieses Zitat?
Dieses Zitat bezieht sich auf eine Rede des Bundeswirtschaftsministers im Plenum.
Wo er was sagt?
Ja, damals, das war sein Rezept sozusagen in der Wirtschaftspolitik. Er hat es jetzt in der Debatte am vergangenen Montag aus seiner Sicht anders dargestellt. Er hat gesagt, es sei ein Beispiel gewesen, wie man sozusagen diejenigen die weniger begütert sind, entsprechend unterstützen kann. Aber das konnte man durchaus auch anders verstehen in der letzten
ganz kurz,
Debatte.
Man konnte das anders verstehen.
Ja, schauen Sie mal, es ist doch...
Nee, aber worum geht es in diesem Projekt? Mich würde gerne mal interessieren, wo dieser Irre ist, der durch das Land läuft und Gutscheine für Kühlschränke verteilt. Das würde ich gerne mal verstehen. Wer ist das?
Also ich beziehe mich auf eine Rede des Bundeswirtschaftsministers.
Ja.
Was sein Ursprungsgrund ist, das müssten Sie ihn fragen. Aber
könnte es sein, dass es um ein Caritas-Projekt geht?
So hat er das am Montag dargestellt.
Okay, ja. Also ein Caritas-Projekt, wo es um sozial Schwache geht. Und wo die Idee ist, diesen Leuten zu helfen, möglicherweise etwas energiesparende Kühlschränke zu kaufen. Und weil sie es selber nicht können, gibt sozusagen eine kleine Anschubfinanzierung.
So hat er das am Montag dargestellt.
Aber das ist ein entscheidender Punkt. Ganz kurz, sein Caritas-Projekt, ein, wie ich finde, sehr soziales Projekt.
Ich kenne dieses Projekt nicht und muss das auch nicht kennen. Ja? Ich will damit nur sagen, dass es eben nicht darum geht, nur Symptome zu bekämpfen.
Nee, warum muss man sich in dieser Art dann darüber lustig machen? Ich würde das gerne mal inhaltlich verstehen.
Kommt ja drauf
warum
an,
stellt
von
man
wem
sich
das
dann
kommt.
Hin und sagt, pass auf, es kommt darauf an, von wem das kommt.
Ja, natürlich. Also wenn Sie karitative Projekte machen oder auch die Caritas oder andere, dann ist das ja eine hervorragende Sache. Aber für einen Bundeswirtschaftsminister kann das ja nicht die Politik sein, sondern er ist verantwortlich für die Wettbewerbsbedingungen bei uns im Land.
Das hat er ja nicht gesagt, ne? Er hat ja nur darauf hingewiesen, was es für Projekte und für Ideen gibt. Das ist ein karitatives Projekt, nochmal.
Ja, so habe ich ihn aber in dieser vorletzten Sitzung des Bundestages, als er das erste Mal angesprochen hat, nicht verstanden.
Das war ja von heute her, ne?
Ja, also das war aus der Pressekonferenz von Friedrich Merz. Und er hat sich bezogen auf eine Rede, die der Bundeswirtschaftsminister am Montag gehalten hat. Da hat er das sozusagen etwas gerade gerückt. Und er hat den gleichen Punkt in einem anderen Zusammenhang, aber schon in einer früheren Sitzung, ich glaube, es war im November, gemacht.
Okay. Herr Südekum, worum geht's da? Wissen Sie es?
Ich glaube, es ist genauso, wie Sie es gesagt haben, ein soziales Projekt für sozial Schwache und getragen von der Caritas. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat die Caritas-Chefin sich heute auch völlig unverständlich darüber geäußert, warum Friedrich Merz sich über so ein Projekt lustig macht. Natürlich ist das nicht die Hauptfrage der Wirtschaftspolitik und das ist auch nicht die Hauptzuständigkeit des Bundeswirtschaftsministers. Das ist darum einfach nur ein soziales Projekt, das Robert Habeck da jetzt eben positiv erwähnt hat.
Ist das ein Nachweis für Inkompetenz, wenn man so ein Projekt anspricht? Ich verstehe das nicht.
Nicht für Inkompetenz, ich würde es für, sagen wir mal, etwas mangelhafte Sensibilität für soziale Fragen vielleicht sehen.
Nein, ich würde eher sagen, wenn man glaubt, dass man mit solchen Projekten allein eine schlechte Wirtschafts- und Energiepolitik ersetzen kann.
Das tut doch aber niemand. Das war ein Beispiel für ein soziales Projekt, nicht mehr und nicht weniger.
Wollen wir mal durch Ihr Programm gehen, Herr Frey?
Gerne.
Bin ich eigentlich viel interessanter. Sie geben sozusagen ein neues Wohlstandsversprechen ab. Steuerliche Entlastungen, Einkommenssteuertarife schrittweise senken. Spitzensteuersatz von 42% greift erst ab. Wie viel? 80.000 ungefähr? Was ist die? 80.000?
Es steht keine Zahl im Papier, also im Programm.
Warum nicht?
Warum nicht? Weil wir hier natürlich das etwas größere Bild zeigen. Wir werden dann Mitte Januar bei einer Klausurtagung des Bundesvorstandes in Hamburg noch eine Agenda 2030 vorstellen, wo wir alle wirtschaftspolitischen Punkte noch mal sehr detailliert ausformulieren werden. Aber wir können gerne darüber sprechen, was wir steuerpolitisch vorhaben.
Ja, lassen Sie uns einmal drüber reden und dann diskutieren wir einmal kurz die Finanzierbarkeit der Geschichte. Also Sie würden so auf 80.000 hochgehen? Wo beginnt bei Ihnen, wenn Sie dieses Land jetzt wieder flott machen? Wo beginnt bei Ihnen der Spitzensteuersatz? Ungefähr. Sie müssen es nicht aufs Komma sagen.
Ja, ich glaube, dass die Zahl mit 80.000 Euro ganz gut ist. Wir haben das grundsätzliche Problem, dass Sie in den 1960er Jahren das 15-fache eines Durchschnittseinkommens haben mussten, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Heute ist es das etwa 1,4-fache. Das heißt, ab einem zu versteuernden Einkommen von 66.000 Euro fangen Sie an, den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Und das ist aber nicht das einzige Problem, sondern das Problem ist im Grunde genommen der Mittelstandsbauch, wenn Sie so wollen, oberhalb des Grundfreibetrages geht es sehr schnell los. Also niedrige Einkommen mit 11.000 bis 17.000 Euro werden schon zwischen 14% und 24% besteuert. Und das ist eine viel zu starke Belastung von kleinen und mittleren Einkommen, die dann eben häufig auch nicht mehr attraktiv sind im Verhältnis etwa zum Bürgergeld.
Das heißt, das wollen Sie wegnehmen, diesen sogenannten
Mittelstandsbau. Genau, wir möchten den Steuertarif insgesamt nach rechts verschieben, sodass insbesondere kleine und mittlere Einkommen entlastet werden.
Und oben dann was draufpacken? Zahlen dann die, die sehr viel mehr verdienen, zahlen die dann auch mehr?
Also wir wollen
Worten, wird es Steuererhöhungen geben?
Nein, wir wollen insgesamt eine Steuerentlastung. Und zwar eine Entlastung, die wir nicht, Sie haben es richtigerweise gesagt, in einem Rutsch machen, sondern in vier Stufen, damit wir gleichzeitig schon während der Steuerreform auch die positiven Effekte auf die Wirtschaft erreichen können.
Okay.
Denn das wird aber, ein ganz wesentlicher
Punkt sein.
Aber
Sie sagen hier und heute keine Steuererhöhung für niemanden.
Nein, also Steuererhöhungen in dem Sinne, dass Steuersätze erhöht würden, das ist nicht unser Plan.
Jetzt ist das Wort Steuersätze das entscheidende Wort, Herr Südekum. Was meint er? Was meint er wirklich?
Sie sind
was
aber
ist der
sehr
Wahre?
Misstrauisch.
Ich weiß nicht, Berufskrankheit irgendwie. Und viel zu lange Beruf, wie soll man sagen, professionelle Deformation.
Uns geht, es nicht um Umverteilung, sondern um Entlastung.
Das ist schon klar. Aber Sie sagen, Steuersätze werden nicht steigen. Was wird denn dann steigen?
Ja, okay.
Was ist der Plan?
Man kann ja selber sagen, was er meint. Also ich habe einen Verdacht, dass es darum geht, dass man sagt, man will die Sätze senken, aber daraufhin so viel Wachstum kreieren, dass darauf doch wieder die Steuereinnahmen sprudeln. Dann kann man sagen, die Steuereinnahmen sind gestiegen, obwohl die Sätze gesunken sind. Das ist die frohe Hoffnung. Die gab es schon oft in der Wirtschaftsgeschichte. Die ist nur eigentlich selten bis nie eingetreten. Und die Hoffnung, die hier zum Vorschein kommt, wie viel Wachstum müsste man denn erzeugen, damit sich wirklich diese Steuersenkungen, die diversen Steuersenkungen, die wenn man alles nimmt, was im Programm steht, auf eben diese besagten 100 Milliarden addieren, wenn man es auf einen Schlag umsetzen würde. Wenn man es stufenweise macht, dann würde der Betrag etwas geringer im ersten Jahr. Aber man bräuchte Wachstumsraten, wenn man es komplett machen würde, von 10%. 10% Wirtschaftswachstum in einem Jahr. Das hat es quasi in der Geschichte der Bundesrepublik.
Haben die Chinesen das mal geschafft?
Jahr, einmal hat das in Deutschland geklappt. Das war im Jahr 1955. Danach nicht mehr.
Okay.
Aber die Grundannahmen sind falsch. Also schon die 100 Milliarden sind falsch, die Sie ansprechen, Herr Südekum.
Wurden mittlerweile von drei Instituten unabhängig errechnet. 90 bis 100 Milliarden.
Also aber die können sich alle irren. Herr Frey sagt uns jetzt, wie es
wirklich ist. Ich kenne nur die Berechnungen von Ihnen und dem Herrn Bach. Ansonsten kenne ich keine weiteren, aber sie sind jedenfalls
falsch. Institut der deutschen
falsch.
Wirtschaft hat es heute
und,
auch
und vor allen Dingen, ja, genau, das ist ja, glaube ich, der Herr Bach.
Nein,
oder?
Das Institut der deutschen Wirtschaft
also
ist der Michael Hüter, das
Arbeitgebernahe
Institut
es so, in Köln. Sie haben ja gar nicht alle Grunddeterminanten, um so etwas berechnen zu können im Programm, aber ich will gerne ein Beispiel nennen. Wenn man die Einkommensteuerreform umsetzt, dann würde das im ersten Jahr zu einer Entlastung von etwa 10 Milliarden Euro führen. Diese 10 Milliarden Euro würden etwa hälftig von Bund und Ländern finanziert. Wenn Sie jetzt eine Entlastung im ersten Jahr von 5 Milliarden Euro haben, die vom Bund finanziert werden muss, dann wage ich einfach die Prognose, und wir haben ja auch Einsparungsvorschläge gemacht, dass Sie das in einem Bundeshaushalt mit dem Volumen von 480 Milliarden Euro auch entsprechend finanzieren können. Also diese Zahlen, die da im Raum stehen, das sind Horrorzahlen, die mit der Realität nichts gemein haben.
Das bezieht sich ja nicht nur auf die Steuersenkung.
Ja, und jetzt habe ich eines noch unterstellt, nämlich dass bei diesen 5 Milliarden Entlastung, die der Bund zu finanzieren hätte, die Bürger das alles aufs Sparbuch legen würden, nichts konsumieren würden, nichts investieren würden. Denn sobald sie das tun, gibt es natürlich bereits eine Refinanzierung über die Steuern.
Sie wollen ja noch mehr. Ne? Sie wollen den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie von 19% auf 7% reduzieren. Was ja, all das, was ich da höre, ist ja, finde ich, eine gute Sache. Also ich weiß nicht, Herr Südekum würde wahrscheinlich zustimmen.
Das kann man machen, ja.
Die Frage,
ich will nur mal eben sagen, weil Herr Frey das gerade eben so angedeutet hat. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, das Programm komplett zu lesen. Und an zwei Stellen steht das Wort schrittweise. Eine Schrittweise, es ist bei der Einkommensteuer und das ist bei der Körperschaftssteuer. Da steht das Wort schrittweise.
Die Körperschaftssteuer soll wie sinken?
Soll sinken um 5 Prozentpunkte. Bei der Körperschaftssteuer sind es heute 15% auf 10%. Da kommt die Gewerbesteuer oben drauf. Das ist die Unternehmensbesteuerung für Kapitalgesellschaften insgesamt auf maximal 25%. Das ist der Plan.
Vergleich dazu Amerika, der Plan runter auf 15, glaube ich.
Die wollen natürlich jetzt mit Donald Trump noch wesentlich tiefer. Weiter runter.
Ja, also nur mal damit, wenn man in Amerika Amerika starten, da gibt es 0%.
Ich weiß.
Und darüber kann man steuern. Ja auch, darüber kann man ja sprechen. Auch die anderen Parteiprogramme, SPD, Grüne, haben ja auch Vorschläge gemacht, wie man Unternehmen entlastet. Da ist es die Investitionsprämie, also dass man eine Entlastung macht, aber nur für Unternehmen, die auch tatsächlich investieren. Mhm. Aber das sind Detailfragen, würde ich sagen. Wichtig ist jetzt erstmal, das Wort schrittweise taucht an diesen zwei Stellen auf. Aber es kommt ja noch viel mehr. Sie wollen den Soli abschaffen, 12 Milliarden. Da steht nicht schrittweise, da steht auf einen Schlag. Dann geht
Sie wollen
es
den für alle abschaffen, ja? Das ist weg.
Zahlen dann noch
die der Soli ist heute faktisch eine verkappte Unternehmenssteuer.
Ja, genau.
12 aber Milliarden steht im Jahr, die sich dann
weg. Damit entlasten wir die mittelständische Wirtschaft.
Ja. Genau, aber da steht sofort abschaffen. Senkung der Stromsteuer, Senkung des Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie, dann eine Erhöhung der Kilometerpauschale.
Ganz kurz, wenn wir einmal ausreden, damit wir alle verstehen,
worum es geht. Angekündigt, das wären Horrorzahlen. Ich meine, was Wissenschaftler gemacht haben, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das IW, also in Köln, haben einfach ihr Programm gelesen und haben das ernst genommen und haben versucht zu quantifizieren, was würde das bedeuten. Und die Zahl, wenn man es sofort auf einen Schlag machen würde, dass dann an die 100 Milliarden an Steuermindereinnahmen resultieren würden, ist aus drei unabhängigen Quellen so bestätigt. Da können Sie nicht sagen, das ist eine Fantasiezahl. Jetzt sagen Sie, wir wollen quasi vielleicht das nicht auf einen Schlag machen, sondern
schon
schrittweise. Ich habe es nochmal nachgerechnet. Also wenn ich jetzt sage, die beiden Punkte, wo schrittweise steht, habe ich jetzt mal gerechnet, die würden dann auch in Viertelscheiben, ja, also nur ein Viertel davon im ersten Jahr, ein Viertel im zweiten für die Legislatur, dann würde dieser Minderbetrag, der resultieren würde bei den Steuereinnahmen, von 100 auf gut 60 Milliarden sinken. Mhm. Das heißt, da wäre aber immer noch ein Loch von 60 Milliarden. Und Sie haben gleichzeitig ja gerade auch wieder gesagt, Sie wollen keine Steuer erhöhen. Sie haben gesagt, über die Schuldenbremse wird auch nicht geredet. Mhm. Ja, das heißt, Sie haben keine Einnahmenerhöhung dagegen und haben auch mehrfach, auch in Interviews ja gesagt, wir wollen das über Wachstum finanzieren.
Aber nicht nur,
aber 60 Milliarden Steuermindereinnahmen über Wachstum selbst zu finanzieren, ist rein rechnerisch eine Wachstumsrate dann von 6%.
Ja.
Weil Sie ja selber sagen, 1% Wirtschaftswachstum sind ungefähr 10 Milliarden Steuereinnahmen. Ja. Da können Sie die Rechnung ja selber machen. Wenn 60 Milliarden fehlen, brauchen Sie 6% Wachstum. Und ich sehe nicht, wo die herkommen sollen.
Aber darf ich Sie auf Folgendes hinweisen? Ich finde, die Zahlen sind trotzdem falsch, weil sie von falschen Annahmen ausgehen. Aber sie rechnen auf jeden Fall mal alles zusammen. Sie unterscheiden nicht zwischen Bund, Ländern und Kommunen beispielsweise.
Die Länder werden sich freuen, wenn sie die Steuerreform auf deren Kosten machen.
Wenn sie die also kalte gerade Progression, die Länder und Kommunen sind natürlich
aber Herr Lanz,
in diesen Tagen finanziell
diese Woche wird die kalte Progression abgemildert. Das werden wir in zweiter, dritter Lesung im Bundestag beschließen.
Was ich
das,
gut finde.
Ja, das finde ich auch gut. Deswegen werden wir dem auch zustimmen. Mhm. Das passiert aber ohne, dass es einen Bundeshaushalt 2025 gibt. Also das ist natürlich schon so eine Sache. Ja, man senkt die Steuern, ohne dass man tatsächlich eine finanzierende Grundlage hat. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Das muss man jedenfalls
sehen. Ich finde erstmal gut, dass Sie das mitgehen. Das finde ich wirklich
gut. Und im Übrigen, die Hälfte davon bezahlen die Länder.
Stimmt es, dass die FDP, die immer so versessen ist auf Steuersenkungen, dass die diesem Abschmelzen der kalten Progression nicht zustimmen wird?
Doch, die stimmt auch.
Jetzt auch, ja?
Die FDP hat zuerst Ja gesagt und dann hat die Union Ja gesagt. Ja. So viel gehört zur Wahrheit dazu.
Okay, so was, dann habe ich das
sorry falsch im Kopf. Der Punkt ist etwas anderes. Die kalte Progression war in einem Gesetz drin, nämlich dem Steuerfortentwicklungsgesetz, mit ganz vielen bürokratischen Regelungen. Dem hätten wir nie zugestimmt, das haben wir immer gesagt, und die FDP offensichtlich auch nicht. Jetzt hat man das rausgelöst und jetzt steckt da nur noch drin die kalte Progression, der Kinderfreibetrag und das Kindergeld. Und mit diesem schlanken Paket sind wir konform und machen das mit.
Okay.
Aber die Hälfte davon zahlen die Länder. Und deswegen wird es interessant, wie die Länder sich am Freitag dazu positionieren. Aber ich will noch ein zweites sagen. Sie haben beispielsweise Stromsteuer, Netzentgelte angesprochen. Dafür haben wir Gegenfinanzierungen vorgesehen. Wir setzen im Bereich der Energiepolitik auf konsequente CO2-Bepreisung. Mhm. Und wir möchten mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung vor allen Dingen die Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum bringen. Und wir möchten auch eine deutliche Reduzierung der Netzentgelte erzielen. Das wird aber den Haushalt nicht belasten, weil das über die CO2-Einnahmen den Haushalt wieder finanziert. Das kann man da also nicht mit dazu rechnen. Und ich will das aussagen, viele, und das wird ja auch hier deutlich, die können sich gar nicht vorstellen, dass man in diesem Haushalt auch Einsparungen vornehmen kann. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, hier an dieser Stelle.
Gesagt.
Ja. Ja, aber natürlich geht es. Natürlich geht es, wenn Sie 100.000 Bürgergeldempfänger zusätzlich in Arbeit bringen würden, würde das Einnahmen von 3 Milliarden Euro bringen. Und wir zeichnen auch einen Weg, wie das letztlich funktioniert. Und deswegen muss man sagen, wir setzen auch auf Einsparungen.
Ja, ja. Aber Entschuldigung, wenn Sie jetzt sagen 3 Milliarden, wenn Sie 100.000 Bürgerempfänger in Arbeit bringen, das ist also die Rechnung, die Zahl, die stimmt in etwa.
Ja.
Aber ich habe Ihnen ja gerade vorgerechnet, gesamtstaatlich reden wir immer noch über einen Betrag zwischen 60 und 100 Milliarden. Das heißt, für das gesamte Bürgergeld sind aktuell
ich habe Ihnen ja gerade
Milliarden
vorgerechnet, Sie haben das Zahlen
ja, das spielt keine Rolle, wie sich das auf Bund und Länder. Wenn Sie diese Politikwende umsetzen, ja, dann gilt das ja für ganz Deutschland, für Bund und Länder.
Sie wissen auch, das heißt, Steuersteuer sind etwa 6 bis 7 Milliarden
Euro. Das Einsparpotenzial beim Bürgergeld ist bei weitem nicht ausreichend. Also selbst wenn Sie das Bürgergeld kürzen würden, diese Sanktionen verschaffen würden, worüber Sie ja reden, können Sie darüber im Prinzip Beträge mobilisieren und einsparen, die im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich liegen durch Verschärfung der Sanktionen.
Nein, 2- bis 3-stellige Millionen? Keine
Millionenbereich. Natürlich, wir reden jetzt hier bei denjenigen, wo es um Sanktionen geht, ja, um eine sehr überschaubare Gruppe. Da ist nicht viel finanzieller Spielraum.
Schauen Sie doch einfach mal, wie die Bürgergeldausgaben gestiegen sind in den letzten Jahren.
Wenn Sie es schaffen würden, also jetzt, es gibt ja ungefähr 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger, die im Prinzip für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden.
Genau.
Viele davon auch nicht wirklich. Aber wenn man es jetzt schaffen würde, 100.000 davon in Arbeit zu bringen, sind es 2 bis 3 Milliarden. Ja, und das ist im Vergleich zur Lücke, die einfach das CDU-Programm aufwirft, ein sehr, sehr kleiner Betrag. Das sind ja nicht mal 10%,
ja, weil
das sind 5%
des Fehlbetrages. Weil es doch auch nur ein Beispiel ist. Wenn Sie, wenn
Sie
mögen, kann ich Ihnen weitere Beispiele nennen.
Unter einem
Parteiprogramm. Beispielsweise die 67 Milliarden Euro Subventionen, von denen die Bundesregierung selber spricht. Wir möchten den Staat schlanker machen.
Ja, Herr Frey.
Heißt zum Beispiel, die Bundesregierung hat allein in dieser Legislaturperiode nur bei den Ministerien eine 4-stellige Zahl von zusätzlichen Beamten eingestellt. Wir haben inzwischen 67 Regierungsbeauftragte, größtenteils mit eigenen Stäben und Mitarbeitern.
Und wie viel bringt das finanziell, wenn Sie das alles abschaffen würden?
Nein,
da sind wir wieder bei 1 Million.
Da fangen Sie an. Wir haben beispielsweise im Programm drinstehen, dass wir im Bereich der Bundesministerien 10% Personaleinsparung machen möchten.
Ich möchte mal
in
sagen,
der Vergangenheit haben wir nur einen Aufwuchs.
Ein Wahlprogramm sollte nach meinem Verständnis ein durchgerechnetes Gesamtkonzept sein. Mhm. Also wo, wenn man Steuersenkungen verspricht in einem hohen Ausmaß, dass man dann auch genau sagt, wo soll dieses Geld herkommen. Ja? Also, dass man nicht sagt, wir haben irgendwelche Einsparungen, über die wir mal reden, sondern ein klares Konzept, welche Einsparungen, in welcher Größenordnung, in welchem Bereich oder Kreditfinanzierung. Aber man kann auf meinem Verständnis nicht einfach sagen, ich verspreche allen erstmal sehr viel Steuersenkungen an allen möglichen Stellen und sage aber zur Frage der Gegenfinanzierung im Prinzip nichts. Und habe nur so eine vage Hoffnung, dass man im Bürgergeld irgendwas einsparen könnte.
Nein, das ist keine vage Hoffnung, sondern es ist ein
Konzept. Das
heißt,
Ihr ganzes Programm
aber
ist im Prinzip auf Sand gebaut.
Darf ich Sie als SPD-Mitglied einmal fragen?
Das hat nichts mit SPD-Mitglied zu tun. Das hat was mit 1 plus 1
die Institute anschaut, die haben ja auch die anderen Parteiprogramme untersucht. Und bei der SPD, meine ich, sind es etwa 50 Milliarden.
30
Milliarden Euro. Und das Einzige, was die SPD dazu sagt, ist, dass man zusätzliche Schulden machen möchte. Das ist aber genauso eine vage Hoffnung, weil unsere Verfassung schließt es aus. Sie können nur mit einer verfassungsändernden Mehrheit die Schuldenbremse ändern. Also ist es eine seriösere Form der Gegenfinanzierung.
Diese Art von Reformen, die mittlerweile so ziemlich jeder in Deutschland empfiehlt, auch die Ministerpräsidenten der Union, haben ja alle im Prinzip für eine Reform der Schuldenbremse sich ausgesprochen. Insofern war ich auch sehr überrascht, dass dann im Wahlprogramm so ein harter Satz steht,
und
obwohl
heute ist
eigentlich
einstimmig
die Hälfte der CDU
von
die
den Vorständen von CDU und CSU, da waren eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten dabei, einstimmig ist es beschlossen worden.
Darf ich, Herr Frey, einmal, weil wir gerade über Schuldenbremse sprechen, was ist denn eigentlich wirklich Ihre Position zur Schuldenbremse? Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Warum?
Weil am 13. November bei dem Wirtschaftsforum der SZ Herr Merz sagt, naja, so Schuldenbremse, wenn es nicht konsumtiv einfach rausgehauen wird, dann kann man darüber reden. Am 14. November, nur einen Tag später, kommt Carsten Lindemann und sagt, Schuldenbremse steht und zwar ohne Wenn und Aber. Am 4. Dezember, zwei Wochen später, sagt Friedrich Merz, wir haben immer gesagt, dass die Schuldenbremse richtig ist. Aber ich habe mir in der Politik abgewöhnt, niemals nie zu sagen. Wer weiß, was morgen noch so auf uns zukommt. Und Nachfrage, doch eine Reform, na, da schauen wir mal. 16. Dezember, gestern, Kollegen von Table Media, sagt Friedrich Merz, am Ende des Tages, angesprochen auf die Schuldenbremse, kann man über alles reden. In Ihrem Programm steht, wir halten an der Schuldenbremse fest. Was nun?
Wer schreibt, der bleibt. Das, was bei uns im Programm steht.
Also das haben die Kollegen von Table auch aufgeschrieben.
Und das halte ich auch für
schriftlich.
Wir haben das heute einstimmig beschlossen und ich halte es für komplett richtig.
Ja, das ist ja in Ordnung.
Weil die Schuldenbremse, das ist ja nicht irgendwie so ein...
Warum dieses Meandern? Dieses, also ja und nein und konsumtiv nein und Investitionen ja und vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht.
Also unser Programm ist glasklar und das ist für mich die Basis.
Ihr Programm vielleicht.
Warum sagt denn der Kanzlerkandidat einen Tag nach Veröffentlichung am Interview was anderes? Das verstehe ich auch nicht.
Es ist glasklar und es ist auch wohlbegründet.
Ja, also glasklar ist was anderes. Ich habe es Ihnen ja gerade vorgetragen.
Es ist glasklar, was bei uns im Programm steht und es ist wohlbegründet.
Hat
bis 2009 hatten wir die goldene Regel im Grundgesetz stehen, nämlich, dass man so viel Schulden machen darf, wie man Investitionen tätigt. Ja. Es hat erkennbar nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen, es ist zwar bedauerlich, dass erwachsene Menschen in der Politik ein verfassungsrechtliches
Kollektiv, nein, das ist doch in Ordnung,
wie die Schuldenbremse brauchen, aber es ist absolut notwendig.
Warum sagt Kai Wegner aus Berlin, Daniel Günther, Henrik Wüst, Heiner Haselhoff.
Haselhoff, ja, genau.
Alle Ministerpräsidenten, im Prinzip etwas anderes wie Sie gerade. Und warum gibt Friedrich Merz Interviews einen Tag nach Veröffentlichung
des Programms? Warum haben die heute genau das, was ich eben gesagt habe, beschlossen? Also Sie wissen selber, wie das 2009 mit der Schuldenbremse entstanden ist.
Nicht die Geschichte, nur ganz kurz, einfach nur, wir wollen es nur schnell verstehen, damit wir weiterkommen.
Das wäre auch auf die Zukunft gerichtet gewesen, weil leider die Länder haben sozusagen die Verschuldensmöglichkeiten, die ja der Bund hat im Rahmen der Schuldenbremse, nicht.
Genau.
Und wenn die Länder das damals gewollt hätten, dann hätten sie das auch bekommen. Und wenn Sie das für Ihre Haushalte für notwendig erachten, dann wäre ich der Letzte, der so etwas, der dagegen
also
etwas
das heißt,
hätte.
Also wenn Sie würden sagen, wenn die Länderschuldenbremse an die Bundschuldenbremse angeglichen wird, das wäre okay.
Ja, das wäre aus meiner Sicht okay, denn es ist ja so, wenn Sie mal schauen,
wenn Sie mal schauen,
wir reden jetzt
über die Steuerreform bezahlen die Länder. Müssen ja die Steuerreform bezahlen die Länder dann.
Wir reden jetzt hier über die Bundespolitik und da ist es ja so, dass bei einem 480 Milliarden Etat wir 50 Milliarden Schulden haben im Rahmen der Schuldenbremse.
Weil Notsituation.
Im Rahmen der ganz normalen Schuldenbremse, also unserer aktuellen ökonomischen Lage.
Ganz kurz, damit die Leute das verstehen. Herr Südikum, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Im Bund ist es so, dass man trotz Schuldenbremse ein gewisses Ausmaß an Schulden machen darf, wenn die konjunkturelle Entwicklung nicht besonders gut ist, was sie gerade ist. Nicht so richtig gut. Deswegen darf der Bund 50 Milliarden ungefähr Schulden machen. In Ländern ist das nicht so. Die dürfen das nicht.
In Ländern ist es etwas strikter. Die Länder haben keine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit.
So.
Länder können auch diese Konjunkturkomponenten haben.
Ja.
Aber der Reformvorschlag, der im Raum steht, der Bund darf abgesehen von der Konjunkturkomponente 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, das sind so 12, 13 Milliarden, sogenannte strukturelle Nettokreditaufnahme betreiben. Die Länder dürfen das nicht. Das war eigentlich 2009 mal so geplant. Mhm. Die sollten eigentlich 0,15% des Bruttoinlandsprodukts machen dürfen. Das wurde dann einer Nacht- und Nebelaktion, die Legende sagt, von Horst Seehofer abgeräumt, der sozusagen das so gesehen gegen was anderes eingetauscht hat. Und ein Reformvorschlag wäre jetzt, dass die Länder ihre 0,15 bekommen.
Okay.
Kann man alles machen. Das ist aber natürlich eine Reform, die völlig unterdimensioniert ist. Also da würden wir über 6 Milliarden Euro reden.
Ja.
Gegeben die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, in allen möglichen Bereichen. Wir müssen die Verteidigung bezahlen. Wir müssen wahnsinnig viel in die Infrastruktur investieren. Und es liegen ja große Berechnungen vor, wie der Mehrbedarf ist. Wir reden da eher über Beträge von 70 bis 100 Milliarden zusätzlich.
Okay.
Das heißt, diese kleine Reform von 6 Milliarden, die wird erkennbar nicht ausreichend.
Aber das ist etwas, was Sie sich vorstellen können. Das andere bleibt.
Ja.
Schuldenbremse bleibt, ohne Wenn und Aber.
Ja.
Ist ja schon eine andere Aussage als im Wahlprogramm, weil da steht ja, es wird gar nichts gemacht. Also so. Da stand ja der Teil mit den Ländern schon mal nicht drin.
Ja,
also
darauf, ich glaube,
meine Erwartung ist, das Programm, wie ich halt schon vorgerechnet habe mehrfach, ist erkennbar in der Form so nicht umsetzbar.
Genau.
Das heißt, was ich mir denke, was passieren wird, ist, dass dann man in Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer am Ende einen Kompromiss finden wird. Und der wird eben entweder heißen, man muss doch Steuern erhöhen, also hat eine Art Liste von Steuererhöhungen, die man dann präsentiert. Oder man macht eben dann doch im zweiten Schritt die Schuldenbremsenreform, sagt, ja gut, das musste man dann eben so machen und schiebt dann die politische Verantwortung dem jeweils anderen, also sei es der SPD oder den Grünen zu, dass die Union dann ihre Hände in Unschuld wäscht und sagt, wir wollten ja an der Schuldenbremse festhalten, aber konnten das nicht in der Koalition. Dabei ist ja die Realität, und das sehen ja auch alle, die die Diskussion verfolgen, dass in der Union eigentlich jeder auch weiß, dass diese Schuldenbremse reformiert werden muss.
Also wir verkannten uns hier.
Ja, das kann schon sein, aber es darf nicht im Raum stehen bleiben, als dass sozusagen dieses Programm nicht finanzierbar wäre. Erstens setzen wir auf Wachstum, das ist richtig, aber nicht in dem Maße, wie Sie sagen. Zweitens gibt es Gegenfinanzierungen, etwa die CO2-Bepreisung. Drittens,
das heißt Benzin, Öl, Gas, all diese Dinge werden teurer werden, ne?
Ja,
das heißt, das
bestreitet aber niemand.
Die CO2-Bepreisung soll eigentlich die Idee von Rot-Grün.
Sie können das natürlich auch zurückgeben, indem Sie Netzentgelte finanzieren oder indem Sie die Stromsteuer reduzieren. Das ist selbstverständlich möglich. Und nur um eine Größe.
Das wollen Sie machen, ne?
Ja, das wollen wir machen. Das sind etwa 6 bis 7 Milliarden Euro im Bereich der Stromsteuer. Also wir reden dort über erhebliche Beträge, die voll gegenfinanziert sind. Und ich habe das letzte Mal hier schon gesagt, auch im Bereich der Migration, denken wir, dass man 10 Milliarden Euro einsparen könnte. Okay. Im Bereich des Bürgergeldes genauso.
Eine letzte Frage, weil es auch darum immer geht, sozusagen die Veränderungsmüdigkeit dieses Landes, die großen Sozialsysteme, das ganz heiße Eisen, die Rente. Mhm. Was wollen Sie bei der Rente? Ich habe bin ein aufmerksamer Leser von CDU-Grundsatzprogrammen insbesondere, verbringe ganze Wochenenden damit. Und da stand im Mai drin, wenn wir unsere Rente stabil und finanzierbar halten wollen, spricht viel dafür, dass die Lebensarbeitszeit für diejenigen, die arbeiten können, steigen muss und folglich die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Das heißt, im Mai hatten Sie die Idee, wenn wir länger leben, müssen wir ein bisschen länger arbeiten.
Zurzeit steigt aber die Lebenserwartung nicht, bedauerlicherweise.
Jetzt heißt es, an der bestehenden gesetzlichen Regelung zum Renteneintrittsalter halten wir fest. Mhm. Das heißt, es bleibt alles wie gehabt?
Ja, wir haben einige Ideen entfaltet, wie man es schaffen kann, dass die Menschen freiwillig länger arbeiten, dass man sich also
aber
schneller tatsächlich...
Aber Sie gehen nicht ran, Sie sagen keinem, du musst länger arbeiten.
Nein, das machen wir nicht.
Und Sie bleiben auch bei der Rente mit 63?
Also die Rente mit 63 ist ja jetzt auf dem Weg zur Rente mit 65. So, sie ist da schon nahe da und ist für diejenigen, die 45 Beitragsjahre haben, da werden wir keine Veränderungen vornehmen. So steht es bei uns im Programm.
Das heißt, die große Strukturreform, da gehen Sie nicht ran?
Nein, wir machen einige Änderungen. Zum Beispiel die Aktivrente. Das heißt, diejenigen, die über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, sollen die ersten 2.000 Euro, die sie im Monat verdienen, steuerfrei behalten. Mhm. Wir haben die Frühstartrente, indem man ab dem 6. Lebensjahr jedem monatlich 10 Euro für eine individuelle, kapitalgedeckte Ansparlösung zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, dass das dann ab dem 18. Lebensjahr sozusagen fortgeführt wird, um damit auch die private Altersvorsorge zu stärken. Wir möchten die betriebliche Altersvorsorge im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken. Also das sind schon Vorstellungen, wie man die Finanzierbarkeit besser darstellen kann. Und dazu gehört auch die Attraktivität des Längerarbeitens.
Aber Frau Quadbeck, nur ganz kurz, warum traut sich die Politik nicht, dieses Thema wirklich ernsthaft strukturell anzufassen?
Also bei der Rente hat die Union jetzt wirklich Angst vor der eigenen Courage, das mit dem das Renteneintrittsalter an das Lebensalter zu koppeln. Das war immer ihr Credo all die Jahre. Sie haben immer gewettert gegen die Rente mit 63, Schrägstrich gegen die Rente mit 65. Hat man in der Großen Koalition sich damals auf den Kompromiss eingelassen. Mhm. Alle wissen, dass das nicht klug war, nicht nachhaltig ist, auch wenn man sich den demografischen Wandel in Deutschland anschaut. Und es ist ja nicht nur so, dass die Rente nicht zukunftsfest ist. Die Pflege ist es nicht, die Gesundheit ist es auch nicht. Und da finde ich in Ihrem Wahlprogramm eigentlich nur Lyrik. Und es wird dafür sorgen, dass sowohl die Rentenbeiträge steigen, die Gesundheitsbeiträge werden steigen, die Pflegebeiträge werden steigen. Und dann können Sie zwar mit einer Steuerentlastung für die kleinen und mittleren Einkommen kommen, aber diese Steuerentlastung wird komplett aufgefressen durch steigende Sozialbeiträge. Und man weiß, die kleinen und mittleren Einkommen leiden viel mehr unter steigenden Sozialbeiträgen als unter Steuern, weil Steuern wird in diesem Bereich werden gar nicht so viel gezahlt, aber die Sozialbeiträge werden eben prozentual ohne Progression vom Einkommen abgehalten. Und da muss ich sagen, ist das Unionsprogramm ziemlich ratlos, was die Zukunft der Sozialsysteme angeht.
Okay, also.
Nein, das sehe ich natürlich nicht so. Also im Bereich der Rente habe ich ja ein paar Beispiele genannt. Das wäre total vermessen zu glauben, da müsste man nur einen Schalter umlegen und dann würde das passieren. Sie sehen ja, selbst unsere Vorschläge führen dazu, dass der Bundeskanzler infamer Weise fortgesetzt, heute zuletzt, darauf hinweist, dass mit der Union die Renten gekürzt würden, was falsch ist, sagt, mit uns würde man bis 70 arbeiten müssen, was falsch ist. Sie sehen ja, mit welcher Art und Weise hier Politik betrieben wird.
Ja, aber das, was Frau Pappe gerade sagte, Sie werden da offensichtlich getrieben.
Ich kenne ja Ihre Rentenpläne.
Genau. Christoph Erhardt ist bei uns, der mir bekannt ist nur von dieser großen Leinwand da hinten bis heute, weil er uns sehr regelmäßig zugeschaltet war aus dem Libanon, aus Beirut, als dort richtig die Bomben flogen. Und der sich jetzt auf den Weg gemacht hat, da sehen wir Autokolonnen, wie man sie hierzulande, auch hierzulande eigentlich nicht kennt, der gestern aus Syrien zurückgekehrt ist, der in Damaskus war. Und während wir ein paar Bilder sehen, die gerade um die Welt gehen, unter anderem von diesen zerstörten Assad-Porträts erinnert. Wie würden Sie die Situation in Damaskus beschreiben? Wie haben Sie das erlebt, während wir hier diese völlig zerstörten Wohnviertel sehen in Damaskus? Ein Teil von Damaskus sieht so aus.
Also es kehrt so langsam wieder sowas wie Normalität ein. Die ersten Tage, wir sind am Montag reingefahren. Das war der Tag dann nach dem Sturz. Und da war schon noch ein Stück weit Angst, was passiert jetzt hier? Es waren sehr viele Waffen unterwegs. Die Schüsse, von denen ich gesprochen habe, das waren vor allem Freudenschüsse, aber eben auch in einem Ausmaß, dass das durchaus zu Toten geführt hat. Also man merkte, es gibt noch niemanden, der das hier kontrolliert. Es gab noch keine ordnende Hand. Es gab eben wahnsinnig viele Waffen, die konnte man in den ersten Tagen, so sagten Leute in Damaskus, wirklich von der Straße aufsammeln, weil die Armee eben alles zurückgelassen hat. Und dann hat eben diese islamistische Bewegung aus dem Norden, Hayat al-Sham, so wie so ein Tintenfleck, die Kontrolle ausgeweitet. Die waren ja nicht am Anfang in der Stadt, sondern das waren ja vor allem örtliche Aufstände, Gruppen aus dem Süden. Und so die letzten Tage gab es sowas wie Alltag, gab es sowas wie Normalität. Also man hat es hinbekommen, die Lage gerade in der Hauptstadt zu beruhigen und ein Stück weit die Dienstleistung wieder zum Laufen zu bringen. Darauf konzentriert sich diese Regierung sehr. Also als wir wieder gefahren sind, war Ruhe.
Wenn Sie sagen, diese Regierung, wer ist diese Regierung gerade?
Ja, das ist eben, also sie importieren, wenn man so will, ihre Funktionäre jetzt eben aus dem Nordwesten, aus Idlib. Und das ist, ich finde es schon bemerkenswert, wie sehr und wie konzentriert daran gearbeitet wird, jetzt wirklich diese Verwaltung zum Laufen zu kriegen. Das sind natürlich jetzt nicht Demokraten, die da kommen, aber das sind durchaus Technokraten, die sich zum Teil auskennen. Also der neue starke Mann in Damaskus.
Jolani, den wir da sehen, ja?
Der, aber eben auch der, den er jetzt sozusagen als Ersatzgouverneur da installiert hat, der hat Erfahrung als Technokrat, der hat lange in den Emiraten gearbeitet. Wie gesagt, das ist jemand, der auch tief religiös ist, aber der sich verwundert gezeigt hat, wie dysfunktional eigentlich dieses alte Regime war. Also es ist da ein Pragmatismus da. Die haben als eine der ersten Dinge mit den Leuten aus der Handelskammer in Damaskus geredet und gesagt, also es gibt Importbeschränkungen, die sind hinderlich für die Wirtschaft, die nehmen wir jetzt weg. Bitte nehmt moderate Preise, wir reden euch nicht rein. Also es gibt so ein starkes Bestreben danach, eben wir müssen jetzt hier irgendwie den Laden zum Laufen kriegen und daran arbeiten die.
Was ist das für ein Lebensgefühl da gerade in Syrien? Also ich kann mir vorstellen, eine große Erleichterung, das Gefühl von Befreiung.
Was haben Sie gesehen? Wir hören gerade die ganzen Horrorgeschichten über diese unzähligen Folterkeller. Ich glaube, es gibt wieder neue Bilder. Vielleicht können wir einige davon auch mal zeigen, die überall in allen Landesteilen offensichtlich waren. Wenn man mit Leuten wie Bente Scheller beispielsweise spricht, die erzählt ihnen, das hatte ein System, sozusagen Verrat, Denunziantentum, Leute verschwinden zu lassen. Das war ein Wirtschaftsfaktor, weil man damit Geld verdient hat. Ja, also Frau Scheller sagte, sie kennt Leute, die haben Haus und Hof verkauft, nur um an ein paar Informationen über verschwundene Angehörige ranzukommen. Das heißt, es war ein Geschäft. Das war ein Milliarden-Dollar-Business. Was haben Sie erfahren, was haben Sie gesehen?
Also in Sednaya selber sieht man eben vor allem Verzweiflung.
Dieses Gefängnis.
Dieses Gefängnis, genau. Ja. Da sind immer noch Angehörige gewesen. Also auch, ich glaube, einen Tag, nachdem der Zivilschutz schon gesagt hat, da ist jetzt niemand mehr. Und es gibt dann diese Gerüchte über ein Geheimgefängnis unterirdisch. Das ist eben ein Mythos. Aber die Leute, die eben nicht wissen, wo sind meine Verwandten, die sind immer noch da und warten, die kampieren da vorne, kann man sehen, auf diesen Flächen. Und die durchstöbern dieses Gefängnis, schauen in Schächte rein. Wir haben da Leute gesehen mit Kupferdrähten, die so als Wünschelrute da rumgelaufen sind. Also es ist die pure Verzweiflung, weil das sind Leute, die stehen vor einem, Tränen in den Augen, haben nur noch ein Passbild, einen vergilbten Ausweis.
Menschen, die einfach verschwunden sind.
Die wissen nicht, wo sind die. Die sind vor Jahren verschwunden in den Fängen dieses Regimes. Und sie sind immer noch nicht wieder aufgetaucht.
Und wie erleben Sie diese Zivilgesellschaft? Wie geht die damit um? Ich meine, wenn man so etwas durchgemacht hat, wenn man auch erlebt hat, wie dann die eigenen Kinder plötzlich von der Straße gegriffen wurden, 2011, 2012, wie die dann zum Teil völlig entstellt einfach dann den Eltern vor die Tür gelegt werden. Diese Emotion, dieser Hass auf dieses Regime, aber auch auf der Hass auf die, die das gemacht haben, es war ja nicht Assad persönlich, Der macht doch etwas mit einer Gesellschaft. Da ist doch ein unglaubliches Misstrauen jedem und jeder gegenüber.
Das hat das Regime ja über Jahrzehnte gemacht, eben diese Gesellschaft vergiften. Also unter den Alawiten, also der Bevölkerungsgruppe des Präsidenten eben selber, den hat man über Jahrzehnte weiß gemacht. Wenn wir nicht sind, seid ihr ungeschützt, dann droht euch eben die Vernichtung als Minderheit. Das hat man auf der anderen Seite. Man hat eben auch durch diese Brutalität eben ganz gezielt Hass auf Seiten der Opposition gesehen. Das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben, irgendwie Versöhnung hinzubekommen in der Zukunft. Und das muss am Ende auch eine Versöhnung sein, die keine Versöhnung der Sieger ist, sondern die eben alle Bevölkerungsgruppen einschließt. Das wird eine der großen Herausforderungen sein. Das ist wahnsinnig schwer. Dieser Hass war jetzt zumindest in dem, was ich dort erlebt habe, nicht so unmittelbar greifbar. Es war aber eben auch noch wirklich zu viel Freude da und zu viel Erleichterung darüber. Es gibt ja immer dann, wenn so ein Regime fällt, oft so eine Phase der Euphorie und der Begeisterung. Und die trägt dann auch so über die ersten Wochen, die trägt auch über die Rechtlosigkeit, weil da entsteht dann so ein Bürgersinn.
Genau.
Da sehen wir muss das, abwarten, ne? was passiert, wenn dann irgendwann diese Begeisterung schwindet.
Sie beschreiben ein Gespräch mit einem Syrer, der Ihnen sagt, wir stehen gerade vor einer Wahl im Grunde zwischen zwei Übeln. Entweder werden wir wie Ägypten mit einer neuen Diktatur oder wir werden der nächste Irak, der nach Saddam Hussein in einem nicht enden wollenden Bürgerkrieg versunken ist.
Ja, das war ein christlicher Priester. Und es kommt eben in Syrien auch immer sehr darauf an, mit wem man spricht. Die Christen sind eben eine dieser Minderheiten.
Wie gefährdet sind die jetzt?
Auch da muss man abwarten. Also ich halte es da sehr mit den Syrern, mit denen ich spreche. Die meisten, auch Christen, sagen einem, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Momentan haben wir keine Probleme. Also wir haben einen Priester getroffen, der gesagt hat, es gab ein Treffen, auch relativ kurz, dann eben nach der Machtübernahme, wo dann der Religionsbeauftragte dieser Regierung eben die christlichen Würdenträger getroffen hat, unterrichtet hat. Die haben ihn relativ direkt, so wurde mir dann eben berichtet, gefragt, was ist mit Kleidervorschriften, können wir hier Weihnachten feiern, was ist mit unseren Sonntagsmessen? Und es wurde ihnen versichert, dürft ihr machen. Momentan ist das kein Problem. Die Sonntagsmessen jetzt, die hat es gegeben. Momentan gibt es da keine Diskriminierung. Ob das in 3 Monaten noch so sein wird, weiß man nicht. Ich glaube, Golani oder Ahmed Sharra, wie man ihn ja jetzt nennt, ist jemand, der verstanden hat, dass er Syrien eben nicht in einen islamistischen Staat umwandeln kann. Der weiß, das Land ist heterogen, der ist pragmatisch und der ist machtbewusst. Er ist aber auch nicht der Einzige in dieser Bewegung. Also das ist jetzt auch nicht jemand, der da unangefochten ist.
Aber eine Bewegung, ich hab einen Satz im Ohr von 2017, da wurden die gefragt, wer seid ihr eigentlich? Wie muss man euch verstehen? Und da sagt ja einer von denen, naja, wir sind im Grunde, stell dir vor, sowas wie die syrischen Taliban.
Das war 2017 bei der Gründung. Da gab es auch noch keine Jahre, in denen man dann irgendwann in Idlib eine Regierung aufgebaut hat. Also ich sag mal, diese Läuterung, dieses Ostentative, diese Idee ist ja ein Stück weit sowas wie eine Dienstleistungsdiktatur in Idlib. Also man hat sich darauf verständigt zu sagen, okay, also es gibt jetzt nicht politische Mitsprache, aber wir sorgen eben dafür, das Gesundheitssystem läuft, wir sorgen für Infrastrukturinvestitionen. Also das ist jetzt ja, das ist nach 2017 passiert. Nochmal, ich glaube nicht, dass diese Bewegung all ihre Überzeugungen aufgegeben hat. Die Frage ist eben, gewinnt am Ende der Pragmatismus oder gewinnt die Ideologie?
Weil Sie das gerade angesprochen haben, ne? Idlib, die haben da ziemlich autoritär regiert. Aber es, so haben mir das Leute geschildert, die sich damit auskennen, ähnlich gemacht wie die Hamas letzten Endes auch in Gaza. Also du regierst sehr autoritär, aber du gehst nicht allzu tief in das wirklich Private der Leute hinein. Das heißt, du schaffst sehr strenge Strukturen, aber du lässt einen privaten kleinen Spielraum. Muss man sich das so vorstellen?
Also es gibt schon Festnahmen, es gibt ja auch Berichte über Folter. Es gibt auf der anderen Seite eben aber auch Demonstrationen, die geduldet wurden. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Lavieren und Manövrieren. Es gibt eben auch, also in Idlib sind eben auch viele Leute, die eben gegen Assad auf die Straße gegangen sind, die eben dorthin verbracht wurden, weil sie sich gegen das alte Regime aufgelehnt haben. Und wie gesagt, wer pragmatisch ist, der sieht halt, dass man es dann nicht zu weit treiben darf. Ich glaube nicht, dass das alles aus Überzeugung passiert, aber es gibt eben diesen Pragmatismus und vielleicht muss man für den Anfang mit diesem Pragmatismus arbeiten.
Sie wissen ja auch, Herr, Sie sind ja gerade zurück und haben es mit Sicherheit auch dort schon verfolgt. Wir haben ja direkt, also 24 Stunden nach allem, was da passiert ist, nach dem Sturz Assads, hatten wir in Deutschland schon die erste Migrationsdebatte. Angestoßen in dem Fall von Jens Spahn aus der Union, der sagte, Vorschlag, wir geben jedem 1.000 Euro und möge er dann freiwillig zurückkehren. Und ich finde, man muss das debattieren können, ob Menschen zurückkehren, denen wir hier Schutz gewähren. Das ist nicht das Thema. Aber die Frage ist das praktikabel? Also ist Syrien wieder so sicher, dass man jetzt schon sagen kann, pass auf, das machen wir so oder so oder so?
Nein, es ist nicht. Also es wird im Nordosten noch gekämpft. Es gibt weiterhin den Islamischen Staat. Es ist, die Küstenregion ist immer noch nicht sicher. Es ist eine rechtlose Region. Es ist völlig offen, ob wir nicht in 3 Monaten, wenn dann das erste Geld aus dem Ausland kommt, es Verteilungskämpfe gibt unter den verschiedenen bewaffneten Aufständischen. Also Syrien ist noch lange kein sicheres Land. Ich persönlich glaube, dass wir unsere Energie eher darauf konzentrieren sollten, uns zu überlegen, wie wir dieses Land zu einem stabilen Land machen sollten, als Anreize für Rückkehrer zu schaffen. Weil ich glaube, langfristig braucht es eben ein stabiles Syrien. Und ich glaube, darauf sollte man jetzt den Fokus legen.
Die Frage ist, wie könnte man das? Also mir wird immer ganz schlecht, wenn ich jetzt wieder höre, wer da wieder alles mitmischt, wer da alles dabei ist. Also die Türkei und die Amerikaner sowieso und die Chinesen wahrscheinlich auch und die Russen. Israel mischt damit aus anderen Gründen, Iran und so weiter. Und dann kommt auch immer so diese rhetorische Frage, wo seid ihr eigentlich? Wo ist die Europäische Union? Wo ist Deutschland? Und ich denke manchmal, vielleicht wäre es mal eine gute Idee, sich einfach mal irgendwo rauszuhalten und die Leute vor Ort ihre Dinge regeln zu lassen.
Na, man kann ja trotzdem helfen. Also ich glaube, diese Idee, Staatlichkeit zu schaffen, wo Menschen Staatlichkeit erleben, wo Menschen einfach nur das Gefühl haben, Staat ist nicht was, wie er früher mal war, vor dem ich besser weglaufe, weil er mich entweder willkürlich festnimmt, weil er Bestechungsgelder von mir will. Also ich glaube schon, wenn man es schafft, dort einfach eine funktionierende Verwaltung aufzubauen, wo Leute sagen, Staat ist eben eigentlich was Gutes, dann vielleicht schwinden dann diese ganzen anderen Loyalitäten. Und ich glaube, das wäre ein guter Anfang für das Land. Und
also wenn wir ganz handfest Leute, Verwaltungsspezialisten, meine Verwaltung können wir, das haben wir drauf. Bürokratie haben wir auch drauf.
Spezialisten, ich glaube, am Ende brauchen sie auch Geld. Ja. Und dann
ist
eben noch die Frage, wie man dieses Geld einsetzt.
Mhm.
Wie bitte?
Es ist auch Know-how, es ist Wissen. Wie baut man Verwaltung auf?
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt Know-how auch in Syrien. Und es ist ja auch
die Hoffnung, es gibt Exilsyrer, die alle sehr gut ausgebildet sind. Ich glaube nicht, dass wir denen jetzt Verwaltungsseminare geben müssen unbedingt. Ich glaube schon, es braucht einfach Geld, es braucht auch handfeste Hilfe. Und die Frage ist dann am Ende, wie wird dieses Geld eingesetzt? Also geben wir einfach Geld hin und sind dann wieder der größte Geber als Bundesregierung, ohne zu schauen, was mit diesem Geld passiert wird? Oder benutzen wir zum Beispiel Hilfen, Aufbauhilfen als Hebel, um eben auch diese Regierung in einer gewissen Art und Weise nicht zu lenken, aber dann noch zu beeinflussen. Man kann sowas ja an Bedingungen knüpfen.
Und letzte Frage, weil ich finde, dass es auch aus deutscher Perspektive wirklich sehr relevant ist. Wie groß ist Ihre Sorge? Sie sind viel in den Krisenregionen dieser Welt unterwegs. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Islamisten, wir reden hier über Islamisten, dass beispielsweise die IS-Gefängnisse jetzt auch geöffnet werden. Da sitzen 9000 Mann. Das sind Leute, die will man nicht in seiner Gesellschaft haben. Wenn die freikommen, wie groß ist die Gefahr, dass wir plötzlich einen Teil dieser Leute hier in Europa haben, auch in Deutschland haben?
Es sind ja einige Deutsche noch in diesen Gefängnissen.
Ja, auch da. Das.
Ich hab's ja auch besucht. Genau. Also die hat man ja da gelassen.
Ja, aber das sind harte Dschihadis.
Das sind Leute,
die haben auch diese Entwicklung von Al-Jolani eher nicht mitgemacht.
Nein, also das ist jetzt eine sehr theoretische Frage. Die sind ja in den Kurdengebieten im Nordosten. Und wenn das dann weiter destabilisiert wird, das ist ja das, was dann auch diese kurdische Selbstverwaltung immer wieder sagt, sollten die alle freikommen, wäre das ein Problem, weil es ja auch im Islamischen Staat sowas wie eine Tradition gibt. Aber das Erstarken hatte maßgeblich damit zu tun, damals im Irak, dass eben die Gefängnisse geöffnet wurden und da Leute geflohen sind. Da gibt es eine Gefahr. Ob sich dann erstmal gegen Europa richtet, auch das kann man jetzt relativ schwer beurteilen. Aber klar, es gibt da viele Baustellen.
Da
muss man sehr wachsam sein. Ja.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.